Einblick, der Podcast.
Willkommen beim Einblick-Podcast, der Podcast für den tieferen und dennoch knackigen Einblick in die relevanten Ereignisse des Gesundheitswesens der vergangenen Woche vom Gesundheitsmanagement der Berlin Chemie. Heute ist der 11. September 2026. Welche Themen standen in dieser Woche im Mittelpunkt?
Der Gesundheitsetat schrumpft auf gut 14 Milliarden Euro. Der Bundesrechnungshof sieht keinerlei Puffer mehr. Bei der Anhörung zur Notfallreform fordern die Ersatzkassen, die Zahl der Leitstellen von rund 240 auf 80 zu reduzieren. Das Gesundheitsministerium plant mit AMNOG 2.0 eine zweistufige Nutzenbewertung und vertagt die Entscheidung zum Orphan-Privileg. Weltwetterorganisation warnt: Feinstaubbelastung durch Zunahme extremer Brände gestiegen.
Womit fangen wir heute an?
Der Bundestag begann diese Woche mit den Beratungen über den Haushalt 2027. Carsten Linnemann legte am Dienstag seinen Amtseid als Bundesgesundheitsminister im Bundestag ab. Am Donnerstag dann die Haushaltsdebatte, erstmals für Linnemann. Die Zahlen stammen aber noch von seiner Vorgängerin Nina Warken. Sein Ministerium erhält insgesamt rund 14 Milliarden Euro, etwa ein Drittel weniger als im laufenden Jahr. Der größte Posten, der Bundeszuschuss an den Gesundheitsfonds, sinkt auf gut 13 Milliarden Euro. Ein Darlehen für die Pflegeversicherung ist für das kommende Jahr zunächst nicht eingeplant. Der Haushalt soll im November verabschiedet werden.
Der Bundesrechnungshof kritisiert den Entwurf als unfertig. Ob das Sparpaket die Zusatzbeiträge im kommenden Jahr stabil hält, können die Prüfer nicht abschätzen. Es gibt keinen Puffer mehr. Jede Unsicherheit bei den Schätzungen trifft die Kassenfinanzen direkt. Die Rückzahlung der Darlehen für die Pflegeversicherung soll erst bis 2039 statt bis 2033 erfolgen. Für die Prüfer ein Hinweis darauf, dass auch die Regierung nicht mit einer besseren Finanzlage rechnet. Paula Pirchotta, Haushaltsexpertin der Grünen Bundestagsfraktion, spricht von Buchungstricks. Nie sei die Haushaltspolitik so unsolide gewesen wie bei dieser Bundesregierung.
Am Mittwoch diskutierte der Gesundheitsausschuss des Bundestags über die Reform der Notfallversorgung. Der Entwurf verbindet die Notrufnummer 112 mit der 116/117 der kassenärztlichen Vereinigungen, schreibt eine verpflichtende Ersteinschätzung vor und plant integrierte Notfallzentren an Krankenhäusern. Die Verbände fordern fast geschlossen ebenfalls diese bundesweit als Standard. Die Kassenärztliche Bundesvereinigung warnt vor Doppelstrukturen, während die Deutsche Krankenhausgesellschaft ein eigenes Budget für die Notfallzentren verlangt. Die finale Beratung im Bundestag ist in der Sitzungswoche Ende September geplant.
Die Ersatzkassen fordern mehr Tempo. Vorstandsvorsitzende Ulrike Elsner plädiert für eine Fast Lane in Notfallzentren. Wer sich vorab telefonisch oder digital einschätzen lässt, soll vor Ort schneller Hilfe erhalten. Zwei Drittel der heutigen PatientInnen in Notaufnahmen sind keine echten Notfälle. Elsner fordert, die Zahl der Leitstellen von derzeit rund 240 auf etwa 80 zu reduzieren. Die Ausgaben für den Rettungsdienst stiegen auf gut 8 Milliarden im Jahr 2025. Im ersten Halbjahr dieses Jahres kamen weitere 8% hinzu.
Das Bundesgesundheitsministerium hat im Pharmadialog seine Pläne für ein AMNOG 2.0 vorgestellt. Ein Foliensatz, der dem Tagesspiegel Background vorliegt, zeigt: Die Nutzenbewertung soll zweistufig ablaufen. Arzneimittel mit unvollständiger Evidenz bei der Zulassung, etwa mit bedingter Zulassung oder Orphan-Status, bewertet man zunächst anhand vorläufiger Endpunkte. Nach 3 bis 4 Jahren überprüft der gemeinsame Bundesausschuss GBA die Entscheidung mit Versorgungsdaten. Die anwendungsbegleitende Datenerhebung entfällt ersatzlos. Einen Zeitplan nennt das Ministerium nicht.
Beim Orphan-Privileg gehen die Meinungen auseinander. Die neue GBA-Vorsitzende Sonja Obtendrenk will die Sonderregel für Medikamente gegen seltene Krankheiten kippen. Bisher gilt der Zusatznutzen bis zu einem Jahresumsatz von 30 Millionen Euro als nachgewiesen. Sie hält die Abschaffung für den konsequenten Schritt, da diese ohnehin bei der europäischen Nutzenbewertung beurteilt werden. Das Ministerium will die Entscheidung jedoch aufschieben und das Privileg erst 3 bis 4 Jahre nach Einführung des neuen Verfahrens überprüfen. Nächste Woche diskutieren die Chefinnen und Chefs der Staatskanzleien der Länder in Bad Dürkheim auch über den Pharma-Standort.
Hitzewellen und Waldbrände bedrohen die Fortschritte bei der Luftqualität. Zu diesem Schluss kommt der Jahresbericht der Weltwetterorganisation zu Klima- und Luftqualität, veröffentlicht am 7. September, dem Internationalen Tag der sauberen Luft. Strengere Vorschriften haben die Emissionen aus Industrie und Verkehr in Europa und Nordamerika verringert. Gleichzeitig steigt die Feinstaubbelastung durch Brände, selbst weit entfernt von den Brandherden.
Seit den 1990er Jahren hat sich die Zahl extremer Brände weltweit verdreifacht. Eine von der WMO zitierte Studie schätzt, dass dies zwischen 2010 und 2018 jährlich fast 100.000 zusätzliche Todesfälle verursachte. Feine Partikel dringen tief in Lunge und Blutkreislauf ein, steigern das Risiko für Herzinfarkte, Herzrhythmusstörungen, Schlaganfälle und Lungenembolien.
Hinzu kommt das Ozon. Hohe Temperaturen, stabile Wetterlagen und intensive Sonneneinstrahlung lassen die Werte am Boden steigen. Langfristige Ozonbelastung wird mit einer höheren Sterblichkeit, insbesondere durch Atemwegserkrankungen, in Verbindung gebracht. Laut der Weltorganisation für Meteorologie könnte dies zu Zehntausenden zusätzlichen vorzeitigen Todesfällen führen.
Die Betriebskrankenkassen unterstützen die European Declaration on Heat and Health, um den Schutz vor extremer Hitze zu beschleunigen. Die Erklärung fordert einen europäischen Hitze-Gesundheitsaktionsplan, klimaresiliente Gesundheits- und Pflegeeinrichtungen sowie eine stärkere Berücksichtigung von Klimaschutz und Klimaanpassung in der Gesundheitspolitik.
BKK-Vorständin Anne-Katrin Klemm betont: Wir müssen Hitzeschutz, Klimaanpassung, Klimaschutz und Prävention zusammen betrachten. Auch das Gesundheitswesen trägt mit seinen Treibhausgasemissionen zur Klimakrise bei. Die Hitzewelle von Mitte bis Ende Juni dieses Jahres verursachte laut Prognos einen volkswirtschaftlichen Schaden von insgesamt gut 6 Milliarden Euro.
Der Dachverband der Betriebskrankenkassen betrachtet die Erklärung als Bestätigung seines Eckpunktepapiers, das gemeinsam mit 60 Organisationen die Forderung nach einer nationalen Nachhaltigkeitsstrategie für das Gesundheitswesen beinhaltet. Investitionen in klimaresiliente Einrichtungen werden als gesamtgesellschaftliche Verantwortung angesehen. Die Finanzierung sollte nicht einseitig zu Lasten der gesetzlichen Krankenversicherung erfolgen.
Das Forschungsdatenzentrum Gesundheit FDZ beim Bundesinstitut für Arzneimittel und Medizinprodukte BfArM wächst. Es hält Abrechnungsdaten von rund 74 Millionen gesetzlich Versicherten für die Jahre 2009 bis 2023 vor. Mehr als 100 Forschungsanträge gingen ein. Über die Hälfte der Antragstellenden hat Datenzugang. Darunter sind Projekte zu Long-Covid und HIV bei Kindern.
Im vierten Quartal soll zunächst die Medikationsliste aus der elektronischen Patientenakte übertragen werden. Die Daten sollen spätestens Anfang 2027 für Forschende verfügbar sein, die aus den Krebsregistern ab 2028. Bis Ende dieses Jahres sollen mindestens 300 Forschungsvorhaben initiiert oder durchgeführt werden. Forschende arbeiten virtuell, wobei die Einzeldaten im Zentrum bleiben. Nur Ergebnisse, die auf Reidentifizierungsrisiken geprüft wurden, werden herausgegeben.
Für Nick Schneider, Referatsleiter im Bundesgesundheitsministerium, bedeutet der europäische Gesundheitsdatenraum mehr als ein Regelwerk. Er ist zugleich ein Standortfaktor und ein Motor für Wertschöpfung. Kommerzielle Forschung und private Produktentwickler gelten darin ausdrücklich als Nutzer im öffentlichen Interesse. Beim Bundesinstitut für Arzneimittel und Medizinprodukte entsteht dafür eine zentrale Stelle, die den Zugang zu den Daten koordiniert.
Der Umgang mit Neurodaten wirft weiterhin Fragen auf. Hirndaten aus Brain-Computer-Interfaces oder Kopfhörern gelten zwar als Gesundheitsdaten, offenbaren jedoch auch Informationen über Dritte. Fachgremien des Ministeriums prüfen laut Schneider, ob Medizinprodukterecht und Datenschutzgrundverordnung genügen oder ein eigenes Neurodatengesetz nötig ist. Zudem diskutiert man über besonders geschützte Erprobungsräume für hochsensible Hirndaten.
Datenschutz und sichere digitale Strukturen sind jedoch nicht nur beim Umgang mit Neurodaten entscheidend. Auch im öffentlichen Gesundheitsdienst stellt sich die Frage, wie sensible Informationen verantwortungsvoll verarbeitet und zugleich moderne, vernetzte Arbeitsabläufe ermöglicht werden können. In Köln setzt man auf die Open-Source-Software GA-Lotse, die in Frankfurt am Main entwickelt wurde. Erstmals wird diese von einer Millionenstadt genutzt und kommt außerhalb Hessens zum Einsatz. Der Quellcode ist offen, die Lizenz frei. Die Gesundheitsämter beider Städte arbeiten gemeinsam an der Weiterentwicklung des Systems.
Berlin hingegen ist am 1. September dieses Jahres der Kooperation von Bayern und Baden-Württemberg beigetreten, die auf der Plattform ÖG Digital basiert. Gemeinsam wollen die drei Länder Fachanwendungen entwickeln und betreiben. Berlin steuert sein eigenes Fallbearbeitungssystem bei, das ab 2027 die bisherigen Anwendungen in den 12 Berliner Gesundheitsämtern ersetzen soll. Weder der Code noch die Verträge sind bisher öffentlich.
Soweit unser Rückblick. Welche Themen sind wichtig für die kommenden Wochen?
Nach der Haushaltswoche stehen nun die Reformgesetze im Fokus. Die Pflegereform wartet noch auf den Kabinettsbeschluss. Linnemann möchte die Kürzung der Rentenbeiträge für pflegende Angehörige zurücknehmen. Das Digitalgesetz GEDIG wird am 9. Oktober zur ersten Lesung in den Bundestag eingebracht. Der Entwurf für das Primärversorgungssystem steht weiterhin aus. Die Pharma- und Medizintechnikstrategie soll im Herbst ins Bundeskabinett kommen.
Tabletten aus dem 3D-Drucker. Das Klinikum Oldenburg stellt für schwerkranke Kinder Kautabletten mit Erdbeer-Vanille-Geschmack her, exakt auf das Körpergewicht abgestimmt. Die Abläufe sind zertifiziert. Das Klinikum nimmt dies nach der Pilotphase in die Regelversorgung auf und plant, die Wirkstoffpalette in den nächsten Monaten zu erweitern.
Das Symposium 3-Primed am 1. Oktober 2026 in Berlin zeigt, wie der Arzneimitteldruck in die pharmazeutische Praxis Einzug hält. Unter dem Motto Zukunft drucken diskutieren Fachleute aus Krankenhausapotheken, Wissenschaft und Industrie über personalisierte Arzneimittel. Den Link finden Sie in den Shownotes.
Hat Ihnen die breite und bunte Palette an Nachrichten und Informationen gefallen? Gerne können Sie unseren Podcast weiterempfehlen. Schreiben Sie uns Ihre Anregungen und Fragen bitte an gesundheitsmanagement@berlin-chemie.de. Sie finden unsere Kontaktdaten auch in den Shownotes.
Wir freuen uns, wenn Sie am nächsten Freitag wieder dabei sind beim Einblick-Podcast vom Gesundheitsmanagement der Berlin Chemie.